Warum höre ich mich nicht? Warum höre ich mich nicht?
Oder? Ich höre doch was. Ah, ja, ich höre was!
Aua!
War ich laut?
Ja, das war laut. Und damit herzlich willkommen zu Papa erzählt aus der Musik. Hallo Papa.
Hallo mein Sohn.
Worüber reden wir heute?
Heute reden wir über Paul McCartney.
Anlässlich seines neuen Albums, das ihr, sobald die Folge rausgekommen ist, eventuell sogar schon gehört habt, wir aber noch nicht.
Ja, ein Song gibt's ja schon.
Ja, genau, ein Song gibt's schon, Days We Left Behind, die Single von, also die einzige Single-Auskopplung, glaube ich, bis jetzt,
ja,
ne, aus seinem Album.
Ist ja nicht so eine Single, wie ich glaube, das ist kein, ist nur ein Stream-Single, ne?
Ach so, ja, aber das, ja. Es kann sein, dass es nicht zum Stream gibt, ja.
Aber damit ist er aber schon ein paar Mal aufgetreten.
Ach so.
Habe ich zufällig gesehen, Saturday Night.
Saturday Night, stimmt, da war er jetzt, da gab's, habe ich so Promomaterial gesehen, war ganz witzig, wo Will Ferrell und einer von Saturday Night Live da steht und dann halt so Spots aufgenommen haben quasi und dann fängt er an, also Will Ferrell, bekannter amerikanischer Comedian und hat auch früher selber mal bei Saturday Night Live angefangen und so. Der stand da, hat gesagt so, ich bin egal. Dann der Nächste, ich bin auch egal und ich bin Paul McCartney. So, und wir wissen, ihr schaltet nur für ihn ein und, so, und sowas. Da hat er einen Song gespielt, okay. Und jetzt eventuell auch bei Stephen Colbert, hat er wahrscheinlich auch Werbung gemacht, war ja jetzt gestern, wenn wir aufnehmen, die letzte Sendung von ihm gewesen, dem Late-Night-Host. Da habe ich nur mitgekriegt, dass sie wohl Hello Goodbye zusammen gespielt haben.
Hm.
Und es ist auch interessant, weil die Sendung im Ed Sullivan Theater aufgenommen worden ist. Die Stephen Colbert Late Night Show.
Ah, ist das noch das alte Theater, wo die damals 64?
Ich meine schon. Deshalb ist auch noch ganz spannend, dass er dann da hingeht. Und ja. Kleine Info vorab, glaube ich. Das hatten wir in der Vorbesprechung gemerkt. Es ist sehr viel. Wieder einmal. Also wir reden ja über Paul McCartney. Und wenn man über seine Solo-Karriere redet, muss man auch kurz über die Beatles reden, beziehungsweise über die Auflösung der Beatles. Und wir haben im Vorgespräch gemerkt, das ist so komplex und so groß, dass Papa es nur so ein bisschen anreißen kann. Und wir planen auf lange Zeit hinaus, also wird diese Staffel wahrscheinlich nichts mehr werden, eine Folge zu machen, wo wir das nochmal ein bisschen mehr auseinanderdröseln. Weil das ein riesiges Konstrukt ist und sowas. Und wenn man eine Information oder eine Antwort hat, kommen drei neue Fragen auf.
Genau.
Deshalb wäre es auch ganz spannend, wenn unter euch eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt ist oder irgendwas Jurist oder so dabei ist, die sich mit englischen Gerichtsfragen aus den 60er, 70er Jahren auskennt und Interesse hätte, das mit uns dann irgendwie dann zu machen oder so. Wäre, glaube ich, auch mal ganz spannend. Ansonsten müssen wir beiden Laien das halt machen.
Ja, das können wir auch nur laienhaft machen. Und wir, und wir können auch nur, was wir so auf Deutsch verstehen, ein bisschen weitergeben.
Ja.
Ne?
Aber fang an, Papa. Paul McCartney.
Ja, wo soll ich jetzt anfangen? Beim Ende jetzt von den Beatles oder was?
Ja, ich weiß nicht, wo willst du denn gerne anfangen?
Ja, du hast die Idee gehabt von, da lief doch vor ein paar, oder läuft ja noch bei...
Genau, bei Prime Video, bei Prime das können wir nicht sagen, weil das läuft, glaube ich, nur da. Da gibt es eine Dokumentation. Wie heißt die nochmal? The Man on the Run, glaube ich, ne?
Ja, genau, Man on the Run, angelehnt an seinem Hit Band on the Run.
Genau, die Doku geht ja auch bis zu dem Song. Ich glaube, dann ist sie vorbei.
Nee, die geht noch ein bisschen weiter.
Ja, okay. Und da geht es halt um diese Zeit nach den Beatles oder während dem Ende der Beatles und sowas, was Paul McCartney da gemacht hat und so. Da wird auch alles nur so ein bisschen angerissen, so nach dem Motto, okay, wir wollen da entweder kein großes Thema rausmachen oder wir wissen selbst nicht, warum, was
gemacht wird. Oder die wollen immer eine DVD rausbringen mit 5 Stunden Bonusmaterial.
Ja, da hofft Papa ein bisschen drauf.
Ja, wäre nicht schlecht. Die ganzen Videofilme, die sie damals gedreht haben und was weiß ich alles.
Genau, und an den Zeitraum wollen wir uns so ein bisschen langhangeln. Ne? Also mit sein erstes Soloalbum war das Ram?
Nee, das erste Soloalbum, das hieß auch nur McCartney.
Ach, das war schon McCartney 1, war schon sein erstes Soloalbum.
Genau, das hat er ja schon, wann kam das raus? April, Mai 70 kam das raus.
Und man muss dazu sagen, er war nicht der erste Beatle, der einen Soloalbum rausgebracht hat. wird ja immer so dargestellt, dass er die Schuld dran ist, weil er ein Soloalbum rausbringt an der Auflösung. Aber er war ja nicht der Erste, der gemacht hat.
Nee, der Erste von denen war George Harrison. Und zwar war das ein Film-Soundtrack, Wonderwall Music.
An das sich tatsächlich auch Oasis angelehnt haben für ihren Song Wonderwall, ja, haben sie mal irgendwo erzählt.
Haben sie erzählt, ne? Und zwar war das Ende 68 war das.
Ja. Hatten wir in der Folge über George Harrison, den stillen Beatle, auch schon mal drüber gesprochen.
Der
gar nicht mal so stille Beatle, ne. So hieß die.
Und kurz danach kam dann John Lennon mit einem Soloalbum. Das war mit Yoko Ono zusammen. Das hieß Two Virgins. Das war aber mehr so Experimentalmusik.
Aber auch schon vorher?
Das war auch 68.
Auch 68,
ja. Das Album ist aber damals sehr bekannt geworden, weil die beiden auf dem Cover nackt abgebildet worden waren.
Ah, ja.
Per Selbstauslöser, muss man dazu sagen. Da war, war keiner sonst da. Ja, und dann hat er dann, das hieß dann auch Two Virgins, Unfinished Music, also unvollendete Musik, kann man so übersetzen, ne? Mhm. Unfinished oder
ja, genau.
Oder nicht beendete Musik. Genau. War auch kein großer Renner gewesen. Aber wahrscheinlich auch aufgrund des Covers mussten die nachher noch so eine
In Amerika mussten sie Feigenblätter drauflegen wahrscheinlich.
In Amerika gab es dann so eine
Hatten sie ein Butchercover drauf gemacht?
Da hatten sie eine Tüte. War eine Tüte gewesen. Das konnte nur in Tüten verkauft
werden. So wie Alkohol. So, die Tüten, wo du so diese Papiertüten in Form der Flasche drumherum hast und so was, wo du genau weißt, was drin ist.
Ja. Also die war jetzt nicht so ein Renner. Das war praktisch aufgenommen worden. Yoko Ono war zu Besuch bei John Lennon. Seine Frau Cynthia, die war gerade in Urlaub gefahren und hat dann John Lennon die Chance genutzt, Yoko Ono mal einzuladen. Die waren schon ein bisschen länger schon so. Da war so im Mai 68, da war schon ein bisschen verbandelt, noch nicht richtig. Ja, und dann haben die dann kamen die dann an, die Yoko, so wird erzählt wieder und so wie die beiden dann immer erzählen. Ja, was machen wir denn jetzt nu? Ja, dann hat er ihr oben das Studio gezeigt. Der hat auch ein eigenes Tonstudio gehabt oder Aufnahmestudio und haben sie so ein bisschen rumgespielt mit den Bändern, Tonbandcollagen gemacht und so weiter, rückwärts laufende Bänder. Ich weiß auch nicht mehr genau, ich habe die Platte wohl vielleicht nur 2-3 Mal in meinem Leben gehört.
Ja.
Auf jeden Fall war das jetzt kein musikalischer Genuss, sagen wir so.
Ja.
Und dann gibt es auch noch, ich weiß nicht, ob die jetzt richtig auf jeden Fall hat er dann auf der Platte stand auch noch dabei, Kommentar noch von Paul McCartney, glaube ich, wenn sich zwei Heilige treffen, ist das Ergebnis ein bisschen dürftig oder so ähnlich. So einen kleinen Schwenker, so eine kleine Kritik da drauf auf dem Album. Muss man nochmal nachlesen, ob das jetzt so war oder so. Und dann kam das, kurz danach hat er nochmal ein Album rausgebracht, der John Lennon. Das hieß dann Unfinished Music Nummer 2. Das waren auch nur so Tonbandaufnahmen und ein paar Live-Aufnahmen.
Untertitel Still Unfinished.
Was an dem Album interessant ist, die Yoko hatte ja zu der Zeit eine Fehlgeburt und da sind da die Herzschläge von dem, die haben die Herzschläge aufgenommen, als er noch, noch lebte. Das ist dann drauf auf dem Album.
Mhm.
Also ganz skurrile Sachen eigentlich, ne? Das Cover vorne ist auch da, wo dann die Yoko, kann man sehen, dass sie da im Krankenbett liegt. Und er sitzt daneben oder liegt daneben. Hat er dann praktisch in Anführungsstrichen Wache gehalten. Die ganzen Tage, wie die im Krankenhaus war. Und dann gab es noch ein Soloalbum von John und Yoko. Das hieß ein Wedding-Album. Das war ganz groß aufgemachtes Ding mit Poster und anderen Dönkes. Das waren praktisch dann so viele Aufnahmen von ihren Bed-Ins, also Interviews.
Also, okay.
Und die erste Seite von der Platte, die ist weiß gar nicht mal, wie der heißt. Ich bin jetzt auch, da sind einfach nur die beiden, John und Yoko, und die nennen nur ihre Namen. Da geht ungefähr über 20 Minuten geht das. Mal schreien sie, dann flüstern sie wieder. Ne, also jetzt keine musikalischen Genüsse, okay, sagen wir so. Okay,
also das heißt, vor Paul McCartney hat George Harrison ein Album rausgebracht mit Filmmusik und John Lennon hat drei Kunstprojekte rausgebracht.
Kunstprojekte, ja, genau.
Und genau. Ringo hatte auch schon was rausgebracht oder noch nicht?
Ringo hatte auch, doch stimmt, Ringo Starr war sogar 3-4 Wochen vor Paul McCartney noch gewesen. Mit seinem Sentimental Journey. Das ist ein Album, wo der alte Schlager aus den 20er, 30er Jahren aufgenommen hat.
Okay. Bei mir geht es nämlich um Folgendes. Beim Nachschauen, ich habe mir auch ein paar Videos angesehen oder so überflogen, wo es um die Trennung der Beatles geht. Da wurde jedes Mal, also die sind auch schon ein bisschen älter, muss man auch dazu sagen, Paul McCartney der Vorwurf gemacht, dass durch sein Handeln die Beatles aufgelöst sind, weil er als erstes ein Album rausgebracht hat, weil er als erstes aus von den Beatles rausgegangen ist und sowas. Und das mit dem als erstes von den Beatles, das wissen wir ja, das stimmt nicht. Das kann man ja bei der Get Back-Doku sehen. George Harrison war schon mal vorher die Beatles verlassen. John Lennon soll ja wohl vorher auch schon gesagt haben, dass er raus ist. Und Ringo Starr hat auch irgendwann mal, ist auch mal vorher raus gewesen.
Ringo Starr, der war schon während den Aufnahmen des White-Albums.
White-Album. Ich hatte jetzt Sgt. Pepper gedacht. Okay.
Nee, während des White-Albums ist er schon mal, hat er sich schon mal verabschiedet für weiß ich nicht, 10 Tage oder so.
Ist das diese Nummer gewesen, wo er dann rumgegangen ist und hat er dann gesagt, ich habe das Gefühl, ihr drei seid so eng miteinander?
Ja,
und
genau, das ist das.
Okay, also musst du erklären, er ist halt dann irgendwie, ich weiß nicht, zu wem, zuerst zu George gegangen, hat gesagt, so ja, er fühlt sich ein bisschen ausgeschlossen, weil ihr drei seid so eng. Oder so, ich habe gedacht, ihr drei seid so eng.
Ja.
Und die anderen beiden haben ihm das auch gesagt.
Ja.
Und dann war er wieder da und hat er wohl ganz viele Blumen in seinem
Ja, dann kam er wieder und haben die das Schlagzeug dann schön mit Blumen verziert und so weiter.
Ja.
Gibt es, glaube ich, auch irgendwo ein Bild noch davon.
Weil es gibt auch irgendwo eine Aussage von Paul McCartney, der gesagt hat, ja, es ist Quark, also dass die halt so gegen mich sind, weil ich bin der Letzte, der aus den Beatles rausgegangen ist.
Ja, also es passt eigentlich alles nicht zusammen.
Und der nächste Punkt, der hat immer gesagt worden, ist, ja, er wäre derjenige gewesen, der als erstes ein Soloalbum rausgebracht hätte. Das funktioniert ja anscheinend auch nicht.
Funktioniert auch nicht.
Also wenn man jetzt John Lennon ein bisschen außen vor lässt. Aber wobei, so wie ich das gehört hatte, hatte er auch Probleme gehabt, sein McCartney-Album rauszubringen.
Ja, und zwar deshalb, weil zu der Zeit war ja gewesen, sollte das Let It Be-Album rauskommen.
Ja, genau.
Ringo Starr wollte ein Album rausbringen. War alles so im März, April, Mai gewesen. War alles zu der Zeit. Mhm. Und da gab es auch schon, in Anführungsstrichen, auch schon ein bisschen Streit, weil alles drei kann man nicht rausnehmen oder rausbringen. Ja, das wird
sich gegenseitig halt die Käufer wegschnappen.
Genau,
so.
Das aber Paul McCartney hatte so zu der Zeit so einen dicken Kopf gehabt, dass er sagt, ist mir egal, mein Album ist mir wichtiger als das von den Beatles
und
wahrscheinlich von Ringo Starr sowieso egal.
Plus die Erfahrung, die sie mit Let It Be verbinden und sowas.
Ja, genau. Das Album hat sich ja über ein Jahr hingezogen. Zwischendurch haben die ja Abbey Road aufgenommen. Mhm. Man denkt immer, Let It Be ist das letzte Album.
Ja, letzte, was rausgekommen ist.
Rausgekommen,
nicht das letzte, was gemacht worden ist.
Genau. Ja. Ne? Hab ich aber damals auch nicht gewusst. Ich habe nur gedacht, wie kann man jetzt auf einmal hier sowas wieder rausbringen? Ne? Abbey Road war ja, so
vor allem, hört doch mit dem Lied The End auf, und macht danach nicht noch ein neues Album.
Ja, so. Genau.
Das passt ja vom Timing her nicht.
Passt ja nicht. Obwohl, mit dem The End kann man ja auch viel rein interpretieren. Das haben die ja nur so genannt, sage ich mal, weil das letzte Lied auf dem Album ist. Und nicht, weil das Ende von den, konnten die ja nicht wissen.
Nee.
Haben sie nachher auch selber gesagt, konnten wir ja nicht wissen, dass das letzte ist.
Genau, aber was, glaube ich, deutlich wird, ist halt der Punkt, dass es Streit gab, so in den 70ern.
Ja,
oder 1970.
Ja, das war ja der Anfang. Das war ja die, also im März, wie gesagt, dass an das Let It Be-Album das sollte rauskommen. Und er hatte ja sein Soloalbum schon fertig gemacht, hatte ja praktisch, ist ein richtiges Soloalbum, er spielt alles selber. Ich glaube, Linda McCartney ist wohl noch dabei, seine Frau, dass sie irgendwie Percussion macht oder so. Und da hat er ja schon zeitlang schon aufgenommen, vom Dezember, November. Der ist ja auf seine, nach Schottland gefahren, hat da ja auch schon ein kleines Studio gehabt.
Ja, so eine kleine Hütte und sowas
ja,
gehabt, ne?
Ja, da war so ich sag mal so Oktober, ab, hat er immer schon ein bisschen dran gearbeitet. Und man kann auch auf einer Aufnahme auch Tor quietschen hören, wie, mhm. einer, wie einer, wie Linda reinkommt.
Er oh, nimmt, sorry, oder wie er rausgeht.
Ja, so ungefähr. Hat er aber drin gelassen, ist auch ganz lustig. Und dann hat er, auch, dann hat er dann im Abbey Road Studio unter falschen Namen, ist er auch nochmal wieder da gewesen im Januar, Februar. Ja. Hat dann auch nochmal aufgenommen. Weiß gar nicht, und dann ist was ganz Interessantes, was auch viele gar nicht wissen, im Januar, Anfang Januar kamen die wirklich nochmal zusammen, die Beatles. Mhm. Und haben nochmal einen Feinschliff gemacht bei 3-4 Songs noch. Mhm. Einmal Let It Be nochmal, hat der Harrison nochmal ein neues Solo eingespielt. Mhm. Ring ist da auch ein Schlagzeug und dann haben die einen ganz neuen Song aufgenommen, aber nur drei. John Lennon war zu der Zeit ich glaube, da war in Dänemark, war da irgendwo in Urlaub. Wenn er auch noch jetzt da nicht gewesen wäre, dann wäre er wahrscheinlich auch noch dabei. Also ist schon ganz verrückt. Mhm. Die waren alle.
Ja, jetzt muss man natürlich ein bisschen zurückspringen, was zumindest sich in den unseren Anfangsrecherchen, so nenne ich das mal, rauskristallisiert hat, ist, dass das Problem der Manager gewesen ist. Oder also woran er sich halt aufgehangen hat, so ein bisschen. Alan Klein. Und das Management von ihm. Bezüglich den Beatles und Apple Records und sowas.
Ja,
weil er hat ihn ja zumindest auch einige Steine auch in den Weg geschmissen und so, ne? Muss man
ja
auch dazu
sagen. Ja, ich weiß, du wolltest jetzt auf dieses, diesen Prozess hinaus, den er.
Ja. weil, nur um kurz anzuschneiden, um dann weiter zu gehen, was dann.
Ja.
Weil es ist halt leider so, ich weiß, du hast dich versucht, drum herum zu drucksen, weil es halt so eine komplexe Nummer ist.
Und weil ich auch selber nicht viel davon verstanden habe, was da eigentlich so richtig da geht.
Genau, deshalb, wie gesagt, reißen wir es nur an und machen es. Wir versuchen alles, das nochmal richtig gut hinzukriegen, weil dieses Album, auch Ram und sowas, hat ja wohl einige Sachen drin, quasi, um damit abzuschließen mit den Beatles und so ein Kram halt. Ist halt wohl einiges, nicht richtig abzurechnen, abgerechnet hat ja John Lennon später.
Ja.
So, also in dem gefühlt ersten Diss-Track, das es jemals gegeben hat. Es ist halt so, ich würd behaupten, die Anfangsphase und auch ein paar Sachen zu verstehen für ein paar Entscheidungen, muss man halt wissen, dass er am Ende hingegangen ist und hat die Beatles vor Gericht gezerrt. Wenn man so will.
Ja, das stimmt.
Und weshalb genau und ob ihn das, also weshalb er diesen Schritt gemacht hat und keinen anderen Schritt, es ist halt, das ist ja die Frage, die wir uns stellen. Weshalb war, soweit er sagt halt immer, es war nötig gewesen, sich anderen zu verklagen. Er sagt jedes Mal, bleibt er immer noch dabei. Es ist nötig gewesen, das zu machen, um aus dem Vertrag rauszukommen.
Ja.
Aber warum? Das ist halt das, woran Papa und ich halt scheitern und deshalb er versucht so ein bisschen drumherum zu reden, um nicht dann
weil
zu sagen.
Weil ich jetzt auch nichts Falsches erzähle.
Genau. Das ist sowieso Papas Größe. Ich weiß gar nicht, wie viele Sachen ich schon rausgeschnitten habe. So, weil er sagt, ja, das war falsch.
Nee, aber das ist ja so, die hatten ja ihr erster Manager, also sagen wir so, der erste ist auch wieder verkehrt, weil die hatten vorher schon auf jeden Fall der wichtige Manager von ihnen, der Brian Epstein, der ist ja 1967 gestorben.
Ja.
Und seitdem waren die ja praktisch auch auf sich alleine gestellt. Die hatten dann wohl Anwälte und so weiter, aber so einen richtigen Manager haben die nicht mehr gehabt.
Ja.
Und dann haben sie ja diese Apple-Firma gegründet.
Damals noch mit Epstein.
Ja, mit Epstein noch. Und die haben dann weitergeführt. Und irgendwie ist er dann auch, da lief wohl die Platten und so weiter, liefen wohl ganz gut alles. Aber das Geschäftliche drumherum, das ging immer mehr in die Hose, sagen wir mal so. Das klappte irgendwie nicht. Und dann hat der John Lennon mal irgendwann was erzählt, wenn wir so weitermachen, hat er öffentlich in einer Zeitung gebracht. Das war im Januar 1969, während diesen Get Back-Aufnahmen, hat er irgendwann mal ein Interview geführt und dann, er hat immer eine große Klappe manchmal, ne? Hat gesagt, wenn wir so weitermachen, sind wir in 6 oder 7 Wochen, sind wir pleite.
Mhm.
Ne? Also so viel können wir gar nicht verdienen, wie wieder in anderen Kanälen so am Geld verschwindet.
Ja.
Was er jetzt damit meinte, weiß ich auch nicht. Aber die hatten auch sich auch übernommen, die hatten ja nicht nur diesen diese Platten.
Sie haben auch den Kerl angestellt, um neue Instrumente zu erfinden.
Ja, die hatten ja, da war ja so ein richtiger, wie soll man sagen, dann hatten die auch noch die ganzen Ideen, hatten sie eine Boutique hatten die ja gehabt. Und dann wollten sie eine Schule aufmachen. Und die haben so viele Pläne gehabt.
Ja, und ich glaube, dass nämlich eins der Probleme, was ja war, also wie gesagt, das Konstrukt wurde ja alles noch unter Epstein gemacht. Der hat ja noch alles, auch dieses Northern Songs, also die hatten ihren Katalog quasi outgesourced an ein anderes Unternehmen, weil zu der Zeit war, ich meine, mal zu der Zeit noch die Regelung, ich glaube, ein Spitzensteuersatz von 90% oder sowas.
Ja, ungefähr, ja.
Also die hätten auf jeden Fall sehr, die haben das ganze Konstrukt mit den Beatles und Northern Songs war, um Geld, um Steuern zu sparen. Das ist etwas, habe ich letztens noch, also ich glaube letztes Jahr noch gelesen, haben wir glaube ich auch kurz drüber gesprochen. Rupert Grint, der Schauspieler von Ron Weasley aus den Harry Potter Filmen, der musste jetzt auch ganz viele Steuern nachzahlen, weil er nämlich ein ähnliches Konstrukt gemacht hatte wie die Beatles. Das stand in dem Artikel drin, er hat dasselbe gemacht, wie die Beatles das gemacht haben mit ihrem Songkatalog. Er hat seine Bildrechte quasi über eine externe Firma laufen lassen, weshalb dann alle Einnahmen über diese Firma lief, die er gemacht hatte als Schauspieler und dementsprechend ein Unternehmenssteuersatz angefallen ist und nicht ein Privatsteuersatz.
Mhm.
So, das wurde dann aber dann von den Gerichten dann zerschmettert und dann musste er mehrere Millionen Pfund nachzahlen. So, und das war so ein Punkt und ich glaube, dass dadurch, dass Epstein kurz nachdem alles unter Dach und Fach gewesen ist, gestorben ist, hatte keiner wirklich einen Einblick gehabt, wie das Ganze funktioniert. Mhm. Und ich glaube, daran sind sie ein bisschen gescheitert, was das angeht. Das ist meine Theorie.
Naja,
also keine Doktorarbeit darüber schreiben, das ist meine Theorie.
Wir können eh nur Theorien aufstellen. Auf jeden Fall hat er dann John Lennon gesagt, dass wir pleite sind.
Kam auch nicht so gut an.
Und da wurde ein gewisser Alan Klein, der war damals ganz bekannter Manager, der hat viele Bands gehabt und Einzelkünstler. Und anderen die Stones. Und wollte schon immer die Beatles haben, auch schon, wo Epstein noch lebte, hat er schon immer schon gesagt, hier für die Summe weiß ich nicht, aber schon, ich kaufe dir die Beatles ab und so weiter.
Ja.
Und der wurde jetzt hellhörig und sagt, jetzt mache ich mich mal auf die Socken, vielleicht läuft da irgendwas, dass ich die jetzt managen kann.
Ja. Und der hat dann John Lennon schöne Augen gemacht.
Der hat natürlich John Lennon mit einer ganz einfachen, so wie es heißt, ganz einfachen Sache auf seine Seite gezogen, indem er Yoko gelobt hat.
Ja.
Und das war natürlich, wenn man jetzt, man muss natürlich wissen, dass Yoko Ono damals nicht so angesehen war,
ja.
bei Fans nicht und überhaupt, ne, war immer so ein Anhängsel und die bringt alles durcheinander.
Ja.
Und er kommt auf einmal hin und sagt, oh Yoko, die ist stark, die ist klasse, eine gute Künstlerin und mit der kann man was machen und so weiter. Ne. Das hat natürlich dann John Lennon sofort, oh, da ist einer, den kann man wohl vertrauen. Aber Paul McCartney hat immer schon gedacht, das ist ein, wie soll man sagen?
Das ist ein Hund.
Ja, der ist nicht echt. Der denkt nur an sich, der labert so.
Der wird uns über den Tisch ziehen.
Genau.
So, ja. Deshalb nehmt am besten mein Schwiegervater und mein Schwager.
Genau, das war erst.
Das ist natürlich auch eine blöde Argumentation in dem Sinne.
Das ist natürlich jetzt auch wieder dumm. Seine Frau, Linda
genau.
Die waren gerade erst verheiratet, hatten ihr Vater und ihr Bruder sind auch Rechtsanwälte.
Genau, aber das habe ich auch rausgefunden. Die haben wohl auch Erfahrung in Künstler, also nicht Management, aber halt Künstlerrecht. Also die haben wohl schon mehrere Artists und sowas halt unter Vertrag gehabt und denen irgendwie vor Gericht geholfen. Also die wissen, wie das funktioniert. So.
Ja, also auf jeden Fall hat dann Paul McCartney gesagt, wie wäre es denn sozusagen, wie wäre es denn mit meinem Schwiegervater? Kommt natürlich auch nicht so gut an.
Nee. Dementsprechend war klar, dass John die Stimmen von Ringo und George kriegt.
Ja, und dann hat dann, die waren auch nicht so begeistert, schätze ich mal.
Ja, aber und es gab wohl einen Moment, da waren sie so interimsmäßig, waren die wohl drin, so im Management, und Klein hatte wohl dann irgendwie Apple gemacht oder so.
Ja.
Also es gab wohl einen kurzen Zeitraum, da haben die beide das gekriegt, was sie wollten.
Ja, das war aber ganz kurz. Das war wahrscheinlich nur so ein Alibi von dem Alan Klein. Ich weiß nicht,
das ja, also wie gesagt, das war kurz so interimsmäßig.
Er wollte keinen Ärger haben mit Paul McCartney und sagt, ja,
den Moment gab es, das wollte ich.
Die können wir wohl gebrauchen, sozusagen. Ne? Die können ja das und das ja machen. Ja. Dann, ne? Ja.
Aber gut, wie gesagt, verständlicherweise war das kein richtiger Vorschlag für die anderen.
Nee.
Also das verstehe ich auch.
Und dann hat er dann Pomekani also dann so gemacht, ja okay, wir machen das so, jetzt ganz kurz gesagt, sein Schwiegervater und sein Schwager, die Eastmans, die sind für mich verantwortlich.
Mhm.
Und Alan Klein soll dann für die Beatles machen.
Ja.
Weil der hatte auch schon, der wusste auch, dass Alan Klein ganz rabiat ist und die Verträge von den Musikern, der ist dadurch bekannt geworden, dass er einfach diese Knebelverträge, damals hatten die Musiker fast alle Knebelverträge gehabt.
Ja.
Die konnten noch so viele Platten verkaufen, die bekamen.
Ja, die haben nie was verdient.
Die haben nie was verdient. Ja. Es gab immer eine Ausrede, ne, dass ist das wegen irgendwas.
Ja, wir haben da schon so viel investiert, also müssen auch zurückzahlen.
Auch die Beatles selber auch, ich weiß nicht mehr, die hatten auch sehr wenig Anteile gehabt, also an dem Gewinn.
Ja.
Von den Plattenfirmen aus.
Ja.
Und die Stones, die hatten ja auch den Alan Klein, die hatten schon viel mehr verdient.
Mhm.
Also prozentual mehr.
Ah ja.
Ne?
Die Stones hatten bessere Verträge gehabt.
Ja, durch Alan Klein, der hat ja auch, hatte ja auch dann. Und dann war auch noch gewesen, der von Kings, Ray Davis, der war auch so für Alan Klein. Am Anfang natürlich, ne? Muss ich mal sagen, nachher haben sie wohl gemerkt.
Ja, aber du hast es mal gesagt, Mick Jagger hat wohl gewarnt. Der nimmt den nicht.
Ja, nimmt den nicht. Wir haben wohl, der ist wohl so am Anfang gut, aber wenn man dann richtig durchliest, zwischen den Zeilen, dann hat man noch weniger als vorher.
Ja.
Ne? Aber ist egal, darum geht es jetzt auch gar nicht.
Nee, genau, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall hat er dann doch noch unterschrieben, aber jetzt nicht. Er selber war Eastman, also sein Schwiegervater war sein Manager, sozusagen. Aber Beatles waren halt dann diejenigen, die der Alan Klein dann.
Was auch ein Problem für Alan Klein gewesen ist. Und wo er gesagt hat, okay, du kriegst trotzdem kein Geld von deinen Songs.
Ja, und zwar war es halt so gewesen, das ging ja nachher so, weil ja Paul McCartney auch Solo machen wollte, da wurde ihm gesagt, ja, das Geld verdienst du aber nicht. Das Geld geht auch in die Beatles rein. Wird dann auch durch vier geteilt.
Ja.
Alles, was du Solo machst, geht auch in diesen
Pott rein.
In diesen Pott rein.
Also in meinen Pott.
Ja.
So quasi kam nachher raus, aber anders.
Ne? In seinem Pott.
So, ja, und hat er deshalb schon, also das war McCartney.
Ja.
Hat er dann schon bei Ram schon Linda McCartney dann als Autorin eingesetzt? Oder erst nochmal später?
Ne, erst bei Ram.
Bei Ram hat er sie dann.
Bei McCartney noch nicht.
Okay, nee, bei McCartney nicht, weil da ist mir erst aufgefallen, dass da was nicht richtig funktioniert.
Ne?
So, und dann ist er hingegangen beim zweiten Album, Ram, wo auf dem Cover ja, ich glaube, sogar seine kleine Mini-Farm abgebildet ist mit einem Ziegenbock oder so.
Ja, sind ein paar einige. Ja, Rem ist halt jetzt ein Widder, glaube ich, oder ein Steinbock.
Widder, also irgendwas Ziegenschafmäßiges.
Genau. Ist
halt. Irgendwas mit Fell und Geweih, sage ich schon fast. Hörnern. wir kommen vom Land, Papa, wir kennen uns mit Tieren aus.
Ja.
also da hat er dann schon, siehst du, deshalb.
Ich kann er mal nachgucken, was.
Deshalb mein toller Übergang hier. Da kam er deshalb auf den Plan, hat das Album rausgebracht und hat dann nicht nur sich als Autor eingesetzt, sondern auch Linda McCartney, also seine Frau.
Ja, da war ein ganz guter Schachzug.
Die, glaube ich, hat die da schon mitgespielt? Oder war sie erst bei den Wings als
Also instrumental war die erst bei den Wings.
Okay.
Die hat da wohl mitgesungen bei dem Album, kann man auch hören. Hat eine schöne Stimme eigentlich, fand ich.
Also bei Ram mitgesungen?
Ja.
Okay.
Ne. Ich will sie gerade mit dem
Ram.
Wieder,
okay.
Wieder.
Müsste ich ja wissen eigentlich dann, okay.
So, da kam er auf den glorreichen Gedanken. Der hat ja schon einen eigenen Verlag gegründet. Wir nehmen jetzt Linda und McCartney, also Linda und Paul McCartney. Mhm. Sein Geld geht in den Beatles, in den Topf, Beatles-Topf.
Ja.
Also hat er nichts von. Sozusagen, oder sehr wenig davon.
Ja.
Aber Linda ist ja außen vor.
Ja.
Die verdient jetzt die große Kohle.
Ja, die andere Hälfte.
Ja. Was natürlich jetzt bei einigen Managern oder bei der Plattenfirma auch nicht so gut ankam, weil die konnten sie auch nicht vorstellen, dass Linda jetzt von heute auf morgen Texte machen kann und Musik schreiben kann. Da gab es auch noch so.
Nee, ein Kochbuch durfte sie rausbringen, aber.
Das war ja jetzt 10 Jahre später. Ja, jetzt. Weiß ich. Aber das war auch nicht so einfach. Da gab es auch noch wieder Prozesse und so weiter, ne? Ob das rechtens ist und so. Da ging auch noch über Jahre hinweg. Da war aber jetzt wieder ein anderer Prozess.
Also, ja, genau, ist ein anderer Prozess. Aber das war halt dann, hängt ja mit dem ganzen Problematik da zusammen. Das ist auch genau, hinaus.
Ja.
Okay.
Und dann hat, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das sagte, war jetzt, hast du nochmal nachgelesen, war jetzt sein Schwager, der dann sagte, um aus dem Vertrag von Apple rauszukommen, musst du dann halt, um ihn aufzulösen, kannst du nur, gibt es nur eine Möglichkeit, du musst deine Jungs verklagen.
Ja, das waren, ich glaube, er hat immer nur von seinen Anwälten gesprochen, dass ihm das, also.
Ach so.
Was, also wer genau, ob das jetzt sein Schwager oder sein Schwiegervater gewesen ist, keine Ahnung.
Ja, auf jeden Fall.
Aber war das das Einzige, was als Option gesehen worden ist, das zu machen?
Da soll er auch sehr lange dran überlegt haben, ob er überhaupt machen kann.
Hat es wohl auch ein paar Mal angedroht gegenüber Klein, der gelacht hat, habe ich auch irgendwo gelesen.
Genau, ja.
Weil auch das Problem wohl gewesen sein soll, dass, wenn er es macht, am Ende eventuell dazu kommen kann, dass die Beatles riesige Steuerschulden aufbauen.
Ja, das und vor allem Alan Klein war sich so sicher, dass, okay, dann hast du dann den Vertrag mit denen wohl gebrochen, aber mit mir immer noch nicht. Du musst mir immer noch Geld bezahlen mit irgendwas.
Ja.
Ne? Aber er hat es trotzdem dann durchgezogen.
Und deshalb ist das Ganze nur mal so kompliziert. Deshalb schneiden wir das hier gerade nur ganz grob an. Das ist, die Fragen, die ihr jetzt gerade habt, wieso, die haben wir auch.
Ja. So, also ich könnte mir jetzt haben wir dieses Thema ja jetzt wieder seit einigen Tagen so ein bisschen besprochen haben, könnte ich mir vorstellen, er war damals erst 25, 26.
Was ziemlich absurd ist, wenn man darüber nachdenkt.
Ne.
Ich bin 32, ich kann, also. Ne.
So. Und dann, und es gab auch dieses Theater mit dieser Trennung und Beatles-Trennung, an der er schuld sein soll, angeblich, weil er hat ja den durch sein Soloalbum McCartney ja den Anführungsstrichen den Todesstoß der Gruppe gegeben.
Ja.
Warum auch immer das jetzt so aufgefasst worden ist. Er hat natürlich auch in einem Interview ein bisschen Dummes erzählt, dass er im Moment keine Möglichkeit mehr sieht, mit anderen zusammenzuarbeiten. Ihm hat es gefallen, alleine was aufzunehmen. Ne? Ist natürlich auch war jetzt auch nicht gerade fördern, aber der war bestimmt irgendwie stinkig gewesen, weil er das Album ja schon vorher rausbringen wollte und Let It Be sollte. Die Beatles-Platte sollte Vorrang haben, hat ihm nicht gefallen. Ringo Starr sollte Vorrang haben, hat ihm auch nicht gefallen. Ne, der war ein bisschen giftig, hat sich dann aufgestaut und dann, ich nehme an, dass er deshalb, vielleicht ein paar Jahre später, hätte er es wahrscheinlich gar nicht gemacht, diesen großen. Und wenn er gewusst hätte, was daraus noch entsteht, dann die Sache ist er für ihn auch nicht besser gelaufen. Er hat dann wohl den Prozess gewonnen, sozusagen.
Genau, ja.
Aber sein Ruf war nicht nur bei den Fans beschädigt, sondern auch bei seinen Mitstreitern.
Ja.
Ne? Also, weil John Lennon und George Harrison war dann eine Zeit lang wirklich unten durch gewesen.
Ja, auch wenn man dazu sagen muss, dass irgendwann Jahre später John Lennon ein Interview gegeben hatte, wo er gesagt hat, ja, im Prinzip, im Nachhinein hatte Paul recht gehabt.
Ja, mit Alan Klein.
Mit Alan Klein, ja.
Ja, die haben dann wirklich noch was.
Die hatten dann wohl noch richtig lange Sachen zu knabbern gehabt an ihn.
Ja.
Okay, aber gehen wir zurück zu Paul. Also Ram kam raus und war ein Erfolg.
Also erstmal kam dieses McCartney-Album raus, das war auch sehr erfolgreich gewesen, obwohl er ja vom Musikalischen her so im Nachhinein, es war nicht gerade der große Wurf, da waren zwei, drei gute Perlen drauf.
Ja.
Aber eigentlich war es doch sehr enttäuschend, würde ich mal so sagen. Für jemanden, der dann Let It Be geschrieben hat und Long and Winding Road und die ganzen anderen Sachen. Und dann war er ein bisschen dürftig, in Anführungsstrichen. Mhm. Und dann ist er dann nach Amerika gegangen, hat dann in Amerika dieses Rem aufgenommen.
Mhm.
Total überproduziert, was aber im Nachhinein nicht so schlimm ist, aber das ganze Gegenteil von seinem ersten Album.
Genau, weil man muss sagen, McCartney hat ja selber alles selber eingespielt. Ja, und selber produziert, glaube ich.
Also die Fans haben es geliebt, haben es gekauft, überall Nummer 1, zumindest ganz weit oben. Die Presse natürlich wieder, der bringt nichts mehr. Ne?
Ja.
Dann macht er das Gegenteil mit Rem, viel Orchester und 3-4 Gitarren und Schlagzeug alles dabei und Chorgesang, also richtig überproduziert.
Mhm.
Auch gut bei den Fans auch gut angekommen, also gut gelaufen. War sogar ein Nummer 1-Hit drauf. Uncle Albert hieß der Song.
Ja.
Ein schönes Ding.
Aber die Kritiker immer noch nicht zufrieden.
Die waren wieder nicht zufrieden, weil wir zu viel.
Ja.
Ne? Und so ging es halt immer weiter.
Von einem Beatle erwarten wir mehr.
Ja, genau. So, ja. Den Spruch erwartet man mehr. Dann kam auf die Idee, ja, dass er doch lieber mit einer Band spielen will.
Ah ja.
Ne, also dann hat er dann ein paar Mitstreiter gesucht und hat dann die Wings gegründet.
Ja, hat erstmal seine Frau gefragt. Hast du Lust, Keyboard zu spielen, glaube ich, ne? Ja. Oder irgendwie so eine Richtung.
Was ich natürlich jetzt im Nachhinein, das war natürlich auch jetzt wieder so ein Ding für die Presse. Ne?
Genau, und da muss ich sagen, da in der Doku, das wurde nur kurz angeschnitten, aber da war ich ziemlich sauer auf Paul, weil er hat sie überhaupt nicht beschützt vor der Presse oder so. Der hat ja quasi ans Messer ausgeliefert. Also so nach dem Motto, ja, was willst du, ich kenn's nicht anders. So, ne? Also da hat er sich, glaube ich, gar nicht reingefühlt in die ganze Kritik, die Linda ja abgekriegt hat. Die wurde ja komplett zerrissen. Also irgendwie haben sie immer gefunden, einen Grund zu finden, sie zu hassen. Dafür, dass sie bei den Wings irgendwie mitspielt.
Mhm.
Und der hat sich nie, also zumindest kam in der Doku nicht richtig raus, aber es scheint, dass er sich nie irgendwie das Schützen davor geschmissen hat, so nach dem Motto, ey, komm, ich nehme dich mal ein bisschen raus oder sowas, sondern schon sehr egoistisch gehandelt hat, so nach dem Motto, du bist die einzige richtige Bezugsperson, die ich hier habe, also mach weiter mit.
Ja, und ist das nicht...
Da war ich ziemlich sauer bei der Doku.
Ist das jetzt im Nachhinein nicht genauso wie mit John und Yoko? John und Yoko wollten zusammen Musik machen?
Ja, stimmt.
Da war er dagegen eigentlich. Yoko hat eigentlich nichts zu suchen bei den Beatles-Aufnahmen. Und jetzt hat er auch eine Frau, die unbedingt dabei sein soll.
Ja, okay, aber dann das macht es nicht besser, weil nein, er weiß ja auch, was, also dann in dem Sinne, der weiß ja, was sie aus Yoko gemacht haben in der Presse.
Ja.
So, der hat dann quasi jetzt dann mit Linda exakt dasselbe gemacht.
Ja.
So, und dann doch mal bewusster, weil er ja genau weiß, was raus wird. Aber klar, ich meine, er kennt das nicht anders mit Presse, aber sie kennt es halt nicht.
Ja, die hat auch sehr oft...
Sie hat sehr drunter gelitten wohl.
Ja, sehr gelitten.
Ja, da war ich ziemlich sauer, als ich das...
Also zumindest am Anfang hat die darunter gelitten, weil die auch sich auch oft verspielt hatte noch auf der Bühne und so weiter.
Ja, aber ich meine jetzt, aber wie gesagt, es war wohl nicht so, dass ihr Paul irgendwie in die Bresche gesprungen ist oder irgendwie was in der Richtung gemacht hat. So, oder gesagt hat, ey, ich glaube, das tut dir gerade alles nicht gut, ne? Dann machen wir das mal irgendwie anders. Also ich verstehe ihn in der Richtung nicht, aber... Es ist halt auch nur eine Doku, es ist auch nur 2 Minuten, wo es darum geht. Ich kenne ja die ganzen Hintergründe dazu.
Ja, genau. Ja.
Aber die 2 Minuten haben dafür gesorgt, dass ich gedacht hatte, nee, das ist ein ziemlicher Mist-Move. Ja,
aber auf jeden Fall haben die Zeitungen und so weiter, haben ihn zerrissen mit der ganzen Band da am Anfang.
Ja, so. Aber ich, wie gesagt, er ist es mehr gewohnt als sie.
Naja, er ist...
sie wird ja fast schon ungewollt ja da reingeschmissen, die ganze Nummer.
Vielleicht hat er es ja auch gar nicht so bedacht irgendwie.
Ja, wird er nicht bedacht haben. Ne? Das macht es ja auch nicht besser.
Nee, ich wollte nur halt diese Parallelen zwischen John und Yoko,
ja, genau,
und Paul und Linda.
Ja, nee, hast du recht.
Das ist verrückt, ne?
Ja.
Denn Yoko wurde ja zu der Zeit ja auch noch total zerrissen.
Ja, klar.
Ne, hat ja auch nichts.
Also klar, im Sinne von ja, weiß ich.
Ja.
Nicht ja ist richtig, sondern nee, auf keinen Fall.
Das ist nicht richtig.
Nee,
Fall.
Kein bisschen.
Nee, total unberechtigt.
Ja.
Ja.
So, dann hatten sie die Wings gehabt. Bloß da war ja auch nicht so viel Friede, Freude, Eierkuchen irgendwie. Da waren ja... Die, wie viele Alben haben die zusammen gemacht?
Boah, muss ich durchzählen.
Okay.
Von 71 bis 79. Das sind 8 Jahre, ne?
Und ja.
Sag mal so... 8, 9 Alben, jede Menge Singles, die nicht auf dem Album drauf sind, muss man auch immer dazu sagen.
Aber die waren jetzt nicht so wirklich erfolgreich, oder? Ich glaube, live haben sie ganz gut was weggemacht, aber ich glaube, Band on the Run war, oder war das nur Kritikererfolg, der ausblieb?
Das war nur, also jetzt hier, das erste Album, Wings Wildlife hieß das ja, das war auch kommerziell untergegangen.
Ah ja.
Weil das auch, das kam gar nicht gut an. Bei der Presse nicht und auch bei den Fans auch jetzt nicht so. Ob das jetzt an Linda, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass an Linda lag,
nee,
aber
nee, nee.
Die Songs, die waren einfach nicht gut, muss ja. ich eher dazu sagen. Die Hälfte ist wirklich, als wenn dann so eine Garagenband da so rumfriemelte da. Sage ich jetzt mal so ganz hart.
Ja.
Aber die Singles zu der Zeit, die danach rauskamen, war zum Beispiel, was dann auch wieder Aufruhr sorgte, war Give Ireland Back to the Irish. Da hat er sich politisch positioniert, genauso wie John Lennon das gemacht hatte. John Lennon hatte ihn ja noch gratuliert zu dem Song. Ihr seid mal in einem Boot, das wirst du auch von der Presse oder von den Hitparaden, also vom Radio gebannt. Der Song ist, glaube ich, gar nicht gespielt worden.
Jetzt kannst du deinen Adelstitel auch zurückgeben, dein Ritter.
Ja, so. Ja. Und dann gab es danach dann so ein Kinderlied in Anführungsstrichen. Mary with a Little Lamb. Und dann gab es wieder einen kleinen Skandal mit Hi, Hi, Hi. Das war dann zu anzüglich, einige Textzeilen. Also der Leute fanden immer was zu meckern.
Welches Album war denn das, wo John Lennon halt sagen musste, okay, jetzt kriegt er die Kurve? Es gibt ja diese ein paar Interviews, wo er dann das Album von Pauls zerreißt und so quasi, also Verriss.
Also ich glaube, das war auch Band on the Run gewesen, wo er sagte, jetzt...
Okay, jetzt hat er den Dreh wieder raus.
Ja.
Okay. Und was war das, wo Sean irgendwie in der Doku sagte, das war rauf und runter geschrammelt? Da weißt du gar nicht mehr, ne? Auf jeden Fall kam halt so ein bisschen raus, hat zumindest Sean Ono Lennon.
Also es kam gesagt, auf jeden Fall raus, dass fast alle,
dass er sich alle angehört hat und auch alle mehrmals angehört hat. Und nicht nur einmal so durchlaufen und sowas, sondern...
Nee, da hat sich schon...
Irgendeine war intensiv
damit beschäftigt, mit den Platten.
Ja, irgendeine wäre auch richtig zerkratzt gewesen quasi, richtig runtergerettet. Okay.
Das könnte bei anderen dran gewesen sein. Da müsste man, weiß ich,
da müssen wir nochmal gucken. Okay, also weil es ja gerade jetzt in die Phase reinkommt, wo sie dann halt den Streit auch irgendwie beiseite legen und so. Deswegen. Ja.
Und natürlich waren immer sehr viele Musiker wechseln gewesen, ne?
Genau, das war nämlich
Schlagzeuger Punkt, war, 3, 4 Schlagzeuger gehabt.
Worauf ich hinaus wollte, weil die Musiker, die haben wo, also Paul hat wohl immer versucht, den so klar zu machen oder sie so mit einzubeziehen nach dem Motto, ey, das ist keine Paul McCartney und seine Bandnummer, sondern wir sind eine Band.
Ja.
Das, was die Musiker aber gestört hat, ist halt, dass es bei denen nicht so rüberkam, sowohl in dem Schreibprozess als auch in der Bezahlung.
Ja. In dem einen hauptsächlich in der Bezahlung.
Genau, ich glaube, das wird der Hauptproblem gewesen. Dadurch, dass sie auch im Schreibprozess nicht beteiligt waren.
Die hatten praktisch, so wie ich das verstanden habe, einen Lohn bekommen.
Ja,
normales Gehalt. Normales Gehalt.
Keine Beteiligung.
Ob sie jetzt von aufgenommen haben oder nicht, die bekamen ihr Geld. Und wenn dann viel zu tun war, gab es aber auch nicht mehr.
Ja.
Obwohl er immer wieder sagte, ja, wir machen den nächsten, machen wir einen vernünftigen Vertrag und so weiter.
Ja.
Das war ja auch dann, er hatte praktisch halt nur einen Mitstreiter, der bis zum Ende dabei war.
Genau.
Danny Lane.
Ja.
Den kannte er aber auch schon aus den Beatles-Zeiten.
Ja, mit
schon.
Dem ist er auch irgendwie zusammen irgendwie in Urlaub gefahren oder so, ne?
Ja, ja. Also die waren ganz bestimmt ganz dicke zusammen gewesen.
Ja.
Obwohl, als dann so 80 rum Danny Lane dann gefragt worden ist, da fing auch an auf Bombeke zu schimpfen und so weiter, dass er hier auch wem Geld und so weiter, dass er sehr geizig ist und so.
Ja, dann kam er also, wie gesagt, 79, dann Band on the Run.
Der war 73.
73, Entschuldigung, 73, ja, genau. Kam 73, Band on the Run.
Ja.
Bekannt auch für das großartige Cover, wo die ganz viele Stars versammelt hatten und wo ich irgendwann mal gedacht habe, hey, das ist doch Christopher Lee. Das ist doch Saruman.
Ja, das hatte ich damals auch gedacht. Da konnte ich aber nicht vorstellen, aber tatsächlich.
Ja, oder Graf Dracula, einer der berühmtesten Dracula-Darsteller. Oder Count Dooku aus Star Wars.
Ja.
Christopher Lee ist auf dem Album drauf. Und gibt es, glaube ich, auch sogar eine Doku dazu, wie sie das Foto gemacht hatten?
Da gibt es so einen 10-Minuten-Film oder sowas.
Oder so
ein Filmchen. Ja. Der ist mal gezeigt worden. Und den gibt es auch, wenn unser Rand ist ja ewig keine, kommt andauernd neu raus mit Bonusliedern. Und dann irgendwann machen wir dann eine DVD dabei, wo dann die Filmaufnahmen. Oder die Foto-Session da gewesen ist. Soll aber nicht so einfach gewesen sein für den Fotografen, weil die waren doch alle schon sehr angeschickert.
Ja, genau.
Und die wussten auch gar nicht mehr, wo sie stehen. Dass man, wenn man genau hinguckt, der eine guckt dahin, anguckt dahin, der hat es nachher aufgegeben zu sagen, guckt nach hier hin. Und dann, ne?
Ja, das war halt quasi, dann haben sich dann als The Wings durchgesetzt.
Genau. Also überall bei Verkaufszahlen und die Presse war endlich auch mal zufrieden gewesen.
Ja. Endlich.
Vorher hatten sie aber auch schon, einmal hatten sie auch schon mal aufgehorcht, da war dieser Song Live and Let Die.
Also war vorher, da wäre meine Frage gewesen.
Ja, das war vorher.
der Bond-Song vorher?
Ja,
oder
der war vorher.
Gewesen
ja.
Ist? Okay.
Vor dem Album. Das müsste auch entweder Anfang 73 oder schon 72. Ich glaube, da war Anfang 73 oder
auch
so.
Auch ein Song, den er, glaube ich, immer noch spielt live. Ne?
Ja.
Ich glaube, das immer
ja,
letzte, der letzte Song, glaube ich.
Den hat er sogar schon gespielt, als er noch gar nicht auf Single gab.
Das durfte er? Das haben die Brokkolis zugelassen? Oder der Brokkoli?
Das war
der Produzent von Bond, der
heißt ja,
Brokkoli mit Nachnamen.
Muss er anscheinend wohl. Und die Aufnahmen sind echt interessant. Ist ja noch ohne Orchester und so, ne?
Ja.
Da machen die halt mit Gitarren. Das ist echt gut. Aber gibt es leider in Anführungsstrichen nur auf Bootleg, so sozusagen.
Okay.
Die Live-Aufnahmen. Ist ja von der Qualität ja auch sehr schlecht.
Hm, ihr fragt euch gerade, was meint Papa denn mit Bootlegs? Was haben Schuhe damit zu tun?
Hört
in unsere Folge rein über genau Bootlegs, wo wir ganz groß erzählen, was das ist.
Also mittlerweile gibt es den Song auch
aber
schon.
Aber genau, wie du sagst,
diesen Song gibt es schon offiziell auf so eine große Band on the Run-Box und
ach, der wurde dann auf Band on the Run dann verbraten, dann von den Wings-Seiten aus? Oder haben sie einfach nur drauf gemacht, um einen Verkaufsgrund mit mehr reinzupacken?
Das könnte auch von einem Album davor sein, Retro Speedway. Auf jeden Fall, es gab jetzt alle mal jede Menge teure Boxen mit 3-4 CDs und Videofilmen und so
ja,
weiter.
Ja, auch zum letzten Record Store Day oder letztes Jahr zum Record Store Day oder Record Store.
Ja, da gibt es auch immer wieder was.
Black Friday oder sowas, wo er dann irgendwie was neu raus, also neu gemastert
da
worden ist oder so
ja,
rausgebracht wurde.
Und auch dieses Wings Wildlife Album, was eigentlich gar nicht so viel verkauft worden ist, haben die auch so aufgemotzt und dann gab es auch noch eine Box, eine Superbox und dann die Super-Super-Box, dann gab es noch da war eine LP dabei mit Live-Aufnahmen, kann auch sein, dass in der Zeit schon gewesen ist.
Gab es denn jetzt noch zu den Wings was Spannendes bis zur Auflösung? Wo du sagen würdest, ey, das ist ein Album, das hört euch das mal an oder so.
Also den Nachfolger, Venus and Mars, den finde ich auch noch sehr, sehr gelungen. Und dann gab es dann das Album Speed, Wings at the Speed, Speed of Wings, Speed of Sound, hieß er, Speed of Sound, mit dem Riesenhit The Love Song.
Mhm.
Der hat ja dann, Paul McCartney wurde ja sowieso immer zerrissen, weil er nur was heißt, auch von Texten her immer nur über so billige Liebeslieder spielt
ja,
oder überhaupt, ne? Und dann sagt er, was ist denn daran verkehrt, ne?
Ja.
Man hat dann den Song auch so genannt, Silly Love Songs, und das ist ein Riesenhit geworden. Zu der Zeit war er ja sowieso ganz weit oben. Der hat ja 75 und 76 haben ja diese Welttournee gemacht.
Mhm.
Und da war er so ganz oben, alles ausverkauft und so weiter.
Ja.
Da war sehr erfolgreich und dann der Song ist auch dann Nummer 1 geworden. Und dann kam natürlich auf einmal war wieder eine Pause gewesen. 77 kam, glaube ich, gar nichts. Und 78 waren es schon wieder nur zu dritt. Wie bei Went on the Run waren es auch nur zu dritt gewesen. Kurz vorher ist der Schlagzeuger und der Solo-Gitarrist ausgestiegen.
Mhm.
Ist natürlich auch schon ziemlich happig. Du hast schon alles gebucht. Ne?
Ja.
Studio gebucht, wir nehmen ein neues Album auf und dann hören zwei Leute auf. Ne?
Ja, aus den genannten Gründen, die wir jetzt vor 5 bis 7 Minuten genannt hatten, ja.
Und da hatte der natürlich dann auch dann, war sowieso eine Schwierigkeit gewesen mit unserer Run, das natürlich, weil da haben die doch in, auswärts aufgenommen.
Mhm.
In Lagos. Und da war ja auch alles nicht so gelebt, das Studio war ganz schlecht gewesen und auch das Wetter war gerade
sind sie ja nicht
sogar Regen,
auch überfallen worden oder so?
Auch überfallen worden, ja. Obwohl sie auch gewarnt worden sind. Promethani hat immer so einen dicken Kopf. Die sind gewarnt worden, geh nicht in das Viertel rein. Da haben in Anführungsstrichen, wir Weiße nichts zu suchen da, ne?
Ja.
Oh, ja
ich komme aus Liverpool,
ja,
ich kenne das.
Ja, so ungefähr. Zack, hier ein Ding auf dem Deckel. Und dann ist er dann, das Wetter war auch zu warm und zu feucht. Da war gerade diese Regenzeit. Ist auch noch zusammengeklappt noch eine Zeit lang.
Haben sich alle gewundert, warum die Tickets so billig gewesen sind und die Hotels so günstig und so. Ja,
ja ungefähr. Ja. Auf jeden Fall, aber trotzdem unter diesen schweren Voraussetzungen hat er ein super Album gemacht.
Mhm.
Und dann 78, beim nächsten Album, London Town hieß das, waren sie auch wieder nur zu dritt. Angefangen wieder mit?
Also Linda, Paul und Danny Lane.
Ja, genau. Ja, das
Danny Lane ist mal
Danny Lane, ja. Und dann ging es so langsam schon, hat er irgendwie, ich habe den mal kurz mal nachgelesen, dann auch schon keinen Bock mehr so gehabt an Wings. Das war auch alles schon, der Höhepunkt war halt 76.
Ja.
Und was soll jetzt noch kommen, ne?
Ja.
Und hat er, wahrscheinlich hat er schon mit den Gedanken gespielt, aufzuhören.
Mhm.
Aber dann haben sie sich nochmal zusammengerissen, dann 1979 noch ein Album rausgebracht.
Ja.
Und 80 kam dann der ganz große Tiefpunkt, wo er dann in Japan verhaftet worden ist wegen Marihuana.
Mhm.
Hat er auch wieder nicht gehört. Die haben immer gesagt, wenn du nach Japan, nimm kein Rauschgift mit. Du kannst, kannst in Anführungsstrichen, wenn du dann da bist, dann kannst du vielleicht was nehmen, aber nicht, dann wird er so gesagt haben, ich bin Promikan.
Ich komme aus Liverpool. Ja. Ich habe schon schlimmeres
erlebt. Mich werden sie schon nicht durchsuchen oder so ähnlich. Genau. Ne? Aber der hätte eigentlich vorgewarnt werden sein sollen, weil er auch schon immer schon Schwierigkeiten hatte. Ja. Wo die mal in Schweden aufgetreten sind, hat er auch schon Schwierigkeiten gehabt. Und dann weißt du noch, da kam auch in dem Film dann vor, er bekam mal so einen Brief von einem Fan, glaube ich, ne? Da war Samen drin und hat er den auch gepflanzt auf seiner Farm in Schottland.
Ja, da waren halt
und da kamen Marihuana-Pflanzen.
Ja, genau, Cannabis-Pflanzen.
Ja, oder und dann, Cannabis-Pflanzen.
Da war er unterwegs und dann ist die Polizei mal über ihn vorbeigegangen.
Ja,
zu gucken, was der da alles so anbaut. So.
Genau, und dann haben auch gefragt. Und dann hat er auch gesagt, ja, weiß ich nicht, ist mir zugeschickt worden, ich wollte mal sehen, was das wird. Ne?
Ja, ja.
Und so war so, so ein bisschen, manchmal ein bisschen blauäugig, kann man sagen.
Hat er sogar Glück gehabt, da ist er mit einem blauen Auge davon gekommen. Mit
ich weiß nicht, was die Strafe bezahlen und so weiter. Irgendwann musste der wohl, ne? Aber
wurde Gefängnisstrafe gefordert, so ist es nicht.
Ja, und das ist klar. Da wurde ja, das war ja immer so mit den Fordern, ne? Und dann, dann hat er vielleicht gedacht, in Japan, ja, da werden sie auch dann, wenn sie mich dann erwischen, wenn sie auch ein Auge zudrücken, bin ich auf Tournee und dann können sie mich ja nicht in den Knast stecken, ne?
Und wie lange war er im Knast?
Ich weiß gar nicht, 2 Wochen oder so?
Genau, das war nicht kurz.
Nee. Nee, und in Japan sind andere.
Ja, da kennen sie nichts.
Ne, aber bei den Gefangenen, in Anführungsstrichen, bei seinen Mithäftlingen, hat er aber einen Stein im Brett gehabt, ja, ne, war ja ein Beatle und so. Ne. Ja, aber im Nachhinein war er wohl fertig gewesen davon. Ne,
ja.
Und das war natürlich auch wie jetzt mit Danny Lane wieder so, ja, wegen dem ging eine große Tournee wieder im Eimer und so weiter. Da war er auch schon nicht mehr so gut auf Pomekane zu sprechen.
Also hat er dann nachher Pomekane 2 gemacht? Oder Mekane 2 direkt danach? Oder wann kam? Also dann war die Wings vorbei.
Offiziell nicht.
Offiziell nicht.
Offiziell nicht, aber der hat sich dann so zurückgezogen, ich weiß nicht wie lange, ein paar Monate oder so, und hat dann McCartney 2 aufgenommen. Ja. Auch wieder alleine wie McCartney 1.
Genau.
Als alleine gemacht.
Ja, und jetzt sitzen wir hier und warten eigentlich auf das neueste Album von ihm. The Boys of Dungeon Lane. Wie findest du die erste Single, Days We Left Behind?
Ja, also
also, wir haben jetzt quasi in den 80ern hören wir jetzt auf, weil dann kam halt nur noch Album an Album, keine großen, also
ja, da waren halt noch ein paar Riesenhits dabei gewesen.
Ja, klar, also hier Call Me Up, Cheer Me Up. Das war ja gerade sein Comeback-Song gewesen da.
Coming Up war das.
Coming Up.
Das war ja von dem Album McCartney 2.
Genau, ja, genau. Das war ja dann.
Ja, das ist noch gut zu, dass du das erwähnst. Das war noch ein Anlass von John Lennon, der hat den Song gehört. Er dachte, verdammt nochmal, Paul McCartney, also Paul ist immer noch gut. Jetzt muss ich mal doch mal wieder eine Platte machen. Der hat ja ein paar Jahre lang ja gar nichts gemacht.
Okay.
Nur noch Hausmann, in Anführungsstrichen.
Ja.
Obwohl die auch ein Hausmädchen gehabt haben und oder einen
Nanny. Und der hat ja Nanny aufgenommen so auf seinem Band da und so.
Haben wir ja schon mal festgestellt, der hat hunderte von Lieder aufgenommen. Ja,
Lost Land Tapes, Leute.
Hunderte
ich glaube, von Lieder. Erste Staffel noch? Ich weiß nicht.
Denn eigentlich kann man ja auch gar nicht eigentlich aufhören. Man kann wohl mal eine Pause machen, aber der ist egal. Auf jeden Fall, ich war überrascht, dass er diesen Song, ist eine sehr getragene Nummer.
Total, ja.
Ne? Also dann, wenn man dann auch den Text dann sich durchliest und dann versteht man, was er singt, da kommt man auch durch die Tränen, muss man sagen.
Ich finde den Song großartig. Hab ich dir von Anfang an gesagt. Ich musste ein bisschen an Sheeran denken. So, also diese, wie Paul McCartney versucht, einen auf Kopfstimme zu machen. Also das Lied ist so hoch für ihn. Das hört man. Der quält sich ab.
Ja, das ist natürlich schade, dass er nicht mehr deine Stimme nicht mehr so gut ist, wie schon mal.
Also es klingt halt, muss man hört
sich die sehr an. Brüchig geworden, die Stimme.
Es klingt halt wie ein älterer Paul McCartney, der nur versucht, in der Originaltonart von damals zu singen.
Ja.
So, das ist das Einzige, wo man halt dann so was, ein leichter Wermutstropfen ist, aber so an sich, von, wie auch schon sagst, die Texte, so sehr melancholisch in der Vergangenheit, ne, die Tage, die wir zurück, also das, was wir zurückgelassen haben, so ein bisschen, dieses, das, was hinter uns liegt und so.
Weil das Album heißt ja dann Dungeon oder Dungeon Lane.
Ja.
Das ist ja eine Gegend, wo er aufgewachsen ist.
Ja.
Und wahrscheinlich geht es ja darum, dass er dann Freunde trifft und so weiter. Und das.
Ja, ich glaube auch, dass das ganze Album melancholisch sein wird. Also nicht so getragen, aber hat alles sich so ein bisschen in der Vergangenheit da auseinandergesetzt.
Zumindest textmäßig wird er sich da mit den Liverpooler Jahren wohl auseinandergesetzt haben, sage ich mal.
Ja. Aber wie gesagt, wir wissen es zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht. Wir wissen es erst, wenn die Folge rausgekommen ist, wie es ist. Also wer weiß, vielleicht liegen wir auch komplett falsch in der Richtung. Aber Papa, vielen Dank, dass du dich da so reingefuchst hast, die ganze Nummer. Und was keiner von euch sieht, ist, er hat zu keinem Zeitpunkt seinen Zettel in der Hand gehabt, als er erzählt hatte. Und es liegen nicht stapelweise Platten, die alle davor halten. Die haben jetzt
ja, so deswegen kam ich auch in Schleuder, wo du sagst, wie viele Wingsplatten haben die denn rausgebracht.
Ja, genau. Das war ein bisschen fies.
Ja.
Also, wenn ihr noch mal mehr von Paul McCartney erfahren wollt, wenn ihr wissen wollt, was er nach den 80ern gemacht hat, dann sagt es uns, schreibt es uns. Und zwar ganz einfach an papas-musikgeschichten@gmx.de, das ist dann per Mail, oder ihr lasst Feedback da. Also es gibt einige Plattformen, wo ihr hört, da kann man direkt Feedback hinterlassen. Auf unserer Website zum Beispiel, da kann man gezielt zu den Folgen schreiben, wenn man noch Fragen hat, wie man sie fand und so. Gerne auch über Instagram, @papas.musikgeschichten. Und der Michael von Podfluencern, der hat eine App entwickelt, die ist jetzt gerade in der Beta. Da könnt ihr direkt mit uns in Kontakt kommen und mit ganz vielen anderen Podcastern, die aktuell in der App schon drin sind. Also zum Beispiel Jansi von der Gefühlsecht Podcast Show, wo vielleicht demnächst mal was kommen wird, wer weiß.
Ja, wer weiß es schon.
Dann ist da noch dabei der Marco von der Flimmerkiste. Und die Nele und der Marcel und der Jan, sie halt auch von den Rückspurhelden sind drin. Ganz viele Leute, die auch im Podfluencer-Netzwerk unterwegs sind. Auf die könnt ihr quasi alle in dieser App treffen. Wenn ihr Interesse daran habt, dann schreibt mir einfach, also an papas-musikgeschichten@gmx.de oder über Instagram. Ich kann euch dann gerne einen Link schicken. Ich spreche dann mit Michael, weil die ist nicht nur für Podcaster gedacht, sondern auch für Podcast-Hörer. Ihr könnt auch in der App direkt Podcasts hören. Deshalb, bis dahin, viel Spaß mit dem neuen Paul McCartney-Album. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Ja, tschüss.